Wir haben heute ein schwieriges Thema vor uns. Nicht, weil es schwer zu verstehen ist, sondern weil es schwer zu verdauen wird, sein wird. Es geht nämlich um Selbstgerechtigkeit und Gesetzlichkeit. Und der Titel der Predigt heute ist, ihr wollt bestimmt schon alle mitschreiben, Selbstgerechtigkeit ist ein falscher Maßstab. Selbstgerechtigkeit ist ein falscher Maßstab. Und wir werden uns die Kapitel 7, die Verse 15. Uiuiui, das ist ja heftig hier. Verse 15 bis 22 anschauen. Selbstgerechtigkeit ist ein falscher Maßstab. Was versteht ihr unter Selbstgerechtigkeit, wenn ihr das Wort Selbstgerechtigkeit hört? Ja. Rache. Okay. Also im Sinne von, jemand hat dir was Schlechtes getan und du nimmst die Gerechtigkeit in deine Hand. Okay. Hanna? Den Himmel durch Werke zu verdienen. Okay. Was noch? Ein moralisch gutes Leben. Ja, Pilgerreise. Gibt es da irgendwo was von Selbstgerechtigkeit? Das sind doch ein paar, wir haben ja so Pilgerreise-Fans. Berg der was?
Berg der Gesetzlichkeit.
Berg der Gesetzlichkeit. Es fing schön an und wurde immer?
Nochmal.
Wie nochmal? Achso, ich nochmal. Also es ging erstmal schön hoch und dann wurde es immer steiler für Christian, oder? Okay, worum geht es bei Selbstgerechtigkeit? Moralischer Maßstab, Himmel, Rache, was ist nun das Richtige? Nochmal? Gut sein vor Gott und Menschen. Ja, ich denke tatsächlich, Selbstgerechtigkeit, wie wir es in der Bibel verwenden, hat nicht mit Rache etwas zu tun in erster Linie. Vielleicht wäre das so Selbstjustiz eher das Wort, das sozusagen verwendet werden würde. Aber Selbstgerechtigkeit ist tatsächlich sozusagen, man stellt selbst einen Maßstab auf für Gerechtigkeit und sozusagen, wie viel reicht es aus, um in den Himmel zu kommen, was Hannah erwähnte. Also, wenn ich einmal im Jahr zur Kirche gehe und vielleicht auch mal einem Obdachlosen etwas spende, dann komme ich in den Himmel, ich bin ja ein guter Mensch. Das ist sozusagen, wir sagen, was der Maßstab für den Himmel ist. Und das ist Selbstgerechtigkeit. Das brauchen wir eine Gerechtigkeit, um im Himmel zu kommen. Und wenn wir und die Gerechtigkeit selbst bestimmen, ist das Selbstgerechtigkeit. Christian hat von einem moralischen Leben geredet. Und das ist so eher tatsächlich das, wie es dann praktisch aussieht. Man denkt, ja, ich lebe doch ein moralisch gutes Leben. Ich bin doch ein guter Mensch. Ich habe bisher noch nicht zu viele Leute getötet. Naja, das muss man in unserer Gesellschaft sagen, weil sie Abtreibung nicht für Mord rechnen. Und das ist aber Mord. Und man setzt sich einen eigenen Maßstab. Ab wann darf ich einen Menschen töten? Ab wann darf ich lügen? Ab wann dies und jenes? Und das ist eine Gerechtigkeit, die man sich selbst aufstellt und sagt, ich bin selbstgerecht. Und als ich diesen Abschnitt im Prediger studiert habe, war ich so überrascht und war so herausgefordert. Und möchte mit euch das teilen, was ich in Gottes Wort gefunden habe. Und dazu wollen wir die Verse 15 bis 22 lesen. Und ich mache jetzt einen auf Distel, auf deinen Distel und dürft dazu gerne aufstehen. Wisst ihr, warum wir das machen? Warum er das macht? Warum ich das jetzt mache? Aus Respekt vor Gottes Wort gegenüber. Es gibt Momente, wo wir tatsächlich vergessen, dass wir es mit Gottes Wort zu tun haben. Und manchmal brauchen wir eine kurze Erinnerung, dass wir aufstehen, wenn zum Beispiel jemand hereinkommt, der ehrenwürdig ist, steht man auf und begrüßt ihn. Und so wollen wir auch jetzt gerade vor Gottes Wort aufstehen, um uns einfach zu erinnern, was es mit Gottes Wort wir zu tun haben hier. Prediger, Kapitel 7, Vers 15. Dies alles habe ich gesehen in den Tagen meiner Nichtigkeit. Da ist ein Gerechter, der umkommt in seiner Gerechtigkeit. Und dort ist ein Gottloser, der lange lebt in seiner Bosheit. Sei nicht allzu gerecht und erzeige dich nicht übermäßig weise. Warum willst du dich selbst verderben? Sei aber auch nicht allzu gesetzlos und sei kein Narr. Warum willst du vor deiner Zeit sterben? Es ist am besten, du hältst das eine fest und lässt auch das andere nicht aus der Hand. Denn wer Gott fürchtet, der entgeht dem Ahlen. Die Weisheit macht den Weisen stärker als 10 Mächtige, die in der Stadt sind. Weil kein Mensch auf Erden so gerecht ist, dass er Gutes tut, ohne zu sündigen, so höre auch nicht auf alle Worte, die man dir hinterbringt, und nimm sie nicht zu Herzen, damit du nicht deinen eigenen Knecht dir fluchen hörst. Denn wie oft, das weiß dein Herz, hast du auch andere geflucht. Ihr dürft euch setzen. Gibt es die Möglichkeit, das Tor zu schließen? Das finde ich mir ein bisschen zu windig. Oder braucht ihr die frische Luft? Okay, dann muss ich irgendwie hier zurechtkommen. Dann können wir offen lassen. Ich krieg das schon hin. Da wird es, glaube ich, wahrscheinlich genauso hier ziehen. So, Selbstgerechtigkeit ist ein falscher Maßstab, ist, was wir uns anschauen wollen. Und zuerst werden wir anschauen, dass wir einen falschen Maßstab erkennen müssen. Habt ihr mal schon irgendwelche Sachen zuschneiden müssen? Ich erinnere mich in Spandau, da durfte ich die Deckenelemente zuschneiden, als die dort umgebaut haben. Und ich musste immer nach oben klettern, es abmessen, mir die Zahl merken, nach unten klettern und es abschneiden. Und ich weiß nicht, wie oft ich mich um einen 10 cm verrechnet habe. Irgendwie habe ich 56 gemerkt, aber es waren eigentlich 57, nee. 56, ja, keine Ahnung, ich kann Zahlen jetzt nicht rechnen. Ich habe irgendeine Zahl mir falsche gemerkt, schneide es ab, alles schön gut, kletter nach oben und will es ranstecken und merke so, oh, 10 cm zu wenig, das Ding geht nicht ran. Okay, das heißt, ein neues Element nehmen und zuschneiden. Das Problem war in meinem schlechten Gedächtnis. Aber stellt euch vor, euer Zollstock funktioniert nicht richtig. Nee, wie heißt denn das? Meterstab heute? Zollstock immer noch, ja, Zollstock. Ja, wir rechnen zwar nicht mit Zoll, aber trotzdem nennen wir es Zollstock. Das ist ja falsch wäre. Und du misst deine Sachen ab, gibst das in Auftrag und was kommt dann zurück? Vollkommen falsche Größe. Und das ist Selbstgerechtigkeit. Bei Selbstgerechtigkeit denken, wir haben alles richtig gemacht, aber wenn wir das endgültige Produkt haben, stellen wir fest, zu nichts zu gebrauchen. Und das Erste, was wir machen müssen, ist zu verstehen, dass Selbstgerechtigkeit nicht genug ist. Und so wollen wir in den Versen 17 bis 16 unseren falschen Maßstab erkennen. Also Vers 15. Vers 15 bis 17. Erkenne deinen falschen Maßstab. Erkenne deinen falschen Maßstab. Schaut mal in Vers 15. Dort heißt es, dies alles habe ich gesehen. Das heißt, er beobachtet wieder herum, um sich herum. Dies habe ich alles gesehen in den Tagen meiner Nichtigkeit. Da ist ein Gerechter, der umkommt in seiner Gerechtigkeit. Und dort ist ein Gottloser, der lange lebt in seiner Bosheit. Also er sieht einen Gerechten und einen Gottlosen. Und was ist das Problem bei seiner Beobachtung? Er sieht einen Gerechten und einen Gottlosen. Und warum sagt er das? Was ist das nicht so Tolle daran, was er beobachtet? Ja, der Gerechte, der stirbt und der Gottlose, der lebt lange. Ist das fair? Ist das aber im Leben so? Okay, wir schauen also um uns herum und merken, es gibt Leute, die leben nach der Bibel und trotzdem geht es ihnen schlecht. Die haben vielleicht Familienprobleme, die haben gesundheitliche Probleme, die haben finanzielle Probleme. Und da gibt es Menschen, denen Gott Schnurzpiep egal ist und sie leben so, wie sie sich wollen. Und irgendwie geht es ihnen besser. Irgendwie scheinen sie glücklich zu sein, irgendwie scheint es in der Familie alles zu klappen. Und beruflich geht es bei denen auch voran und irgendwie geht es alles. Und jetzt stellt sich die Frage, was machen wir damit? Wenn wir diese Ungerechtigkeit sehen, gibt es eine Reaktion bei uns Menschen. Nämlich, zwei Reaktionen, aber eigentlich ist es dieselbe Reaktion. Dass wir denken, wir müssen es irgendwie besser hinkriegen. Und die erste Reaktion sieht wie folgt aus. Sei nicht allzu gerecht und erzeige dich nicht übermäßig weise. Warum willst du dich selbst verderben? Die zweite Reaktion, sei aber auch nicht allzu gesetzlos und sei kein Narr. Warum willst du vor deiner Zeit sterben? Und wenn wir das jetzt so lesen und da steht, sei nicht allzu gerecht und erzeige dich nicht übermäßig weise, warum willst du dich selbst verderben? Klingeln in euch bei euch so die Alarmglocken? Warte, stimmt das überhaupt? Warte, wir sollen nicht allzu gerecht sein? Sollen wir nicht nach Gerechtigkeit streben? Heißt das, wir sollten es nicht so ernst mit der Sünde sehen, oder? Weil wir müssen ja nicht zu gerecht sein. Das ist ja Gott hat so seinen Gerechtigkeitsmaßstab, aber wir Menschen, wir sind sowieso alle Sünder. Wir sind erst ja nur menschlich. Ein bisschen Sündigen gehört doch dazu, oder? Ich will ein paar negative Reaktionen sehen. Kann das sein? Absolut nicht. Und wenn wir zu Stellen kommen, wo wir denken, warte, was steht denn da eigentlich? Das kann doch gar nicht wahr sein. Müssen wir uns aufs Beobachten konzentrieren. Lass uns mal schauen, was hier steht. Sei nicht allzu gerecht und erzeige dich nicht übermäßig weise. Und dann ist es auch, sei nicht allzu gesetzlos und sei kein Narr. Also seht ihr diese Parallelen? Gerecht und gesetzlos, weise und nah. Und dann gibt es jedes Mal eine Folge. Das einmal ist Verderben und das andere ist vor deiner Zeit sterben. Also sind sozusagen zwei Sachen, die irgendwie gegenübergestellt werden. Sei nicht allzu gerecht und sei auch nicht allzu gesetzlos. Und von beiden ist der Weg nicht sonderlich toll. Einmal Verderben und einmal vor der Zeit sterben. Aber wir müssen hier ein kleines Wörtchen uns anschauen und das ist nämlich allzu gerecht, allzu gesetzlos und erzeige dich nicht übermäßig weise. Was der Prediger hier macht, ist uns herauszufordern, darüber nachzudenken, was mache ich eigentlich? Es gibt eine Gerechtigkeit, die keine Gerechtigkeit ist, sondern nur allzu gerecht ist und dass man sich als Weise erzeigen will. Es ist eine Scheingerechtigkeit. Es ist keine echte Gerechtigkeit, sondern eine Scheingerechtigkeit. Und warum würde er jetzt auf einmal von der Scheingerechtigkeit reden? Weil Vers 15 uns diese schwierige Situation präsentiert. Da ist ein Gerechter, der umkommt und da ist ein Gottloser, der lange lebt. Und Menschen denken, boah, diese Welt, die ist so kompliziert. Ich muss mal ein paar Selbstgerechtigkeitspunkte sammeln. Ich muss gucken, dass ich mein Leben gut hinkriege. Wenn das Leben hier so schwierig ist, dann muss ich es doch schaffen. Wenn alle um mich herum hier Krebs kriegen und weiß was ich was, werde ich es durch meine Ernährung hinkriegen, keinen Krebs zu bekommen. Wenn alle rumherum dies und das tun, dann werde ich es durch meine eigene Gerechtigkeit, durch meine Regeln hinkriegen, dass ich nicht so ende wie sie. Wir wollen nicht so enden wie diese Person, die sozusagen der Gerechte, der umkommt in seiner Gerechtigkeit, sondern wir wollen besser sein. Wir wollen dieses Leben kontrollieren. Und dann gibt es diese Tatsache, dass man gesetzlich wird. Man stellt eine riesenlange Liste an Gesetzen auf, womit man denkt, dass man das Leben richtig gut hinkriegt. Und bevor wir uns anschauen, wie das praktisch ansieht, will ich noch die zweite Variante uns anschauen. Dann gibt es diese allzu gesetzlos, die sagen, wenn der Gerechte stirbt und der Gottlose lange lebt, warum sollte ich überhaupt nicht an Gesetze halten? Das macht doch absolut keinen Sinn. Warum sollte ich irgendwelche Regeln befolgen und mir das Leben verderben, wenn ich doch einfach mein Leben genießen kann? Und Salomo warnt uns vor beiden Reaktionen auf diese Ungerechtigkeit, auf die Unfairness des Lebens. Einmal gibt es Menschen, die unglaublich gesetzlich werden und die anderen werden unglaublich gesetzlos, dass sie sagen, ist doch alles egal. Ich kann das Leben genießen, so viel wie ich es will. Und die Folge davon, von beiden ist es, dass wir unser Leben verderben. Was meine ich? Also, wie sieht das jetzt praktisch aus? Reden wir mal kurz über Gesetzlichkeit. Man kann sich das Leben anschauen und gewisse Probleme in diesem Leben beobachten und eine lange Liste an Gesetzen aufstellen. Zu folgenden Themen. Ich habe mir ein paar rausgesucht. Zu dem Thema Medien. Welche Filme darf man schauen, welche Filme darf man nicht schauen? Welche Apps darf man verwenden, welche darf man nicht verwenden? Ja, es gibt gewisse Sachen, die weise sind und wirklich falsch, also weise sind zu tun. Und es gibt Sachen, die falsch sind zu tun. Aber man kann sich so darauf fokussieren, dass alles, was in deinem Leben ist, nur geht, dass es eine Liste ist, das darf man und das darf man nicht tun. Oder das Thema Gesundheit. Was darf man essen, was darf man nicht essen? Das kann zu deinem lebensbestimmenden Thema sein. Und wenn du mit irgendjemand redest, dann redest du gerade über die neueste Nahrungs-, das Lebensmittel, das Superfood, das dein Leben perfekt machen wird, das du unbedingt essen musst. Und diese Kräuter und diese Vitamine und diese Ölchen und dies und jenes. Und dein Leben wird nur davon bestimmt, dass du über Gesundheit nachdenkst. Oder Sport. Oder welche Sachen auch immer. Oder Geld. Das Thema Geld kann so für uns sozusagen zu einem Thema werden. Und wir haben ganz fixe Regeln, was es heißt, Geld zu sparen. Oder auf Qualität zu achten. Und wir verurteilen alle anderen, die vielleicht andere Ansätze haben. Die vielleicht jetzt nicht unbedingt das Angebot herausgeholt haben und nicht noch die 2% gespart haben, sondern es anders gekauft haben. Und du verurteilst sie dafür. Oder die andere Maßstäbe haben bei Qualität. Ein anderes Thema wäre Kindererziehung. Man kann sich 1000 Regeln zusammenstellen und sagen, das ist die perfekte Kindererziehung. Und wenn jemand anders macht, dann ist er kein wahrer Christ. Weil man will irgendwie hinkriegen, dass die Kinder gut werden. Und deswegen stellt man sich 1000 Regeln auf. Aber eigentlich ist es eine Form von Selbstgerechtigkeit. Oder das Thema Politik. Vielleicht ist euch, ich weiß nicht, ob euch Corona noch in den Ohren klingelt. Und jetzt, unterschiedliche Menschen haben da unterschiedlich gehandelt. Die einen waren ganz streng im Befolgen von den Regeln, die anderen waren andersrum. Und jetzt kann man zurückschauen und sagen, boah, ich habe die richtige Entscheidung getroffen. Ich habe mich nicht impfen lassen. Und diejenigen, die sich impfen haben lassen, das waren keine wahren Christen. Die haben nachgegeben. Also man hat so wirklich seine eigenen Regeln und dies und das sich aufgestellt und macht das zu einem Hauptpunkt im Leben. Oder ein anderer Punkt wäre, Zauberei in Unterhaltung, habe ich mir aufgeschrieben. Ich esse jetzt keine vollständige Liste. Für manche Menschen ist es ganz wichtig, dass es nichts mit Hexen und Zauberern und Co. in Filmen und Spielen zu tun hat. Für andere ist es unglaublich unwichtig. Ist doch egal, ist ja nur ein Spiel. Und dann kommen die Fronten aneinander. Dann bringt jemand ein Spiel mit, was das mit dabei hat und die anderen sagen, das geht doch gar nicht, das ist doch vollkommen verboten. Und die anderen sagen, hey, darüber habe ich noch nie nachgedacht. Und man kann allzu gerecht sein in seinen Regeln. Sozusagen, hey, wenn ich nur diese Regeln befolgen werde, dann werde ich mein Leben schaffen. Und das ist, wovor uns Salomo hier warnt. Und eigentlich, wenn wir uns diese beiden Positionen anschauen, ist das, was sie vereint, dass sie versuchen, aus eigener Kraft das Leben zu meistern. Eigentlich ist Gesetzlosigkeit dasselbe wie Gesetzlichkeit. Nur in zwei verschiedenen Formen. Bei der Gesetzlichkeit sagst du, boah, ich mache mir die Regeln und ich werde damit das Leben meistern. Bei der Gesetzlosigkeit sagt, ich mache mir keine Regeln und ich werde damit das Leben meistern. Der gemeinsame Nenner dabei ist, beide sagen, wie es im Leben langläuft. Man versucht selber durch Regeln oder durch das Fehlen von Regeln das Leben zu meistern. Und vielleicht jetzt ein kurzer Abstecher bei Gesetzlichkeit, wenn wir über Regeln reden. Es gibt noch einen kleinen Unterschied zwischen sich selbst Regeln aufsetzen und den anderen den aufzwingen. Ich kann mir zur Regel machen, dass ich jeden Morgen um 6.30 Uhr aufstehe. Das ist jetzt keine frühe Zeit, das ist keine späte Zeit. Das ist, wie ich es tun will. Und für mich ist das Beste, weil es in meinen Zeitplan reinpasst. Ist das Gesetzlichkeit? Daniel sagt ja. Na, doch nicht. Es ist gut, für sich eigene Regeln aufzusetzen. Das ist hier, darüber redet hier Salomo gar nicht. Dass es falsch wäre, sich irgendwelche Regeln aufzusetzen. Und du musst immer spontan sein und dein Leben absolut ungeplant haben und gar keine Regeln und Prinzipien haben. Darum geht es hier nicht. Es ist gut und wichtig, Regeln zu haben. Eine Form von Gesetzlichkeit, wie wir es tatsächlich manchmal prüfen können, ist es, ob es Gesetzlichkeit ist oder Selbstdisziplin, ist es, wie wir damit umgehen, wenn andere es nicht befolgen. Wenn du hörst, dass der andere erst um 6.35 Uhr aufsteht, wie reagierst du dann? Oder 9 Uhr oder 9.30 Uhr? Verurteilst du in deinem Kopf und denkst du, boah, das ist aber ein fauler Sack. Ich stehe um 6.30 Uhr auf und er erst um 7.30 Uhr. Oder bei Gesundheit. Ich esse höchstens zweimal die Woche bei Burger King, er dreimal. Oder beim Geld sparen. Oder bei Politik. Oder welchen Sachen auch immer. Wenn wir anfangen, uns mit anderen zu vergleichen und gucken, was machen die denn, dann ist es ein guter Hinweis, dass deine Regeln zur Gesetzlichkeit geworden sind. Du hast sie zum Maßstab gemacht, was gut ist. Wenn du die einfach für dich als Regel aufsetzt, aber es nicht anderen aufzwingst, dann ist das sozusagen eine Regel für dich. Das ist, was für dich am besten ist. Aber wenn du anfängst, dich mit anderen zu vergleichen, das ist ein sehr guter Hinweis, dass es für dich ein Maßstab geworden ist und dass du dich an diesem Maßstab jetzt orientierst. Und es kann gut sein, dass dieser Maßstab falsch ist. Und weil du dich jetzt so sehr darauf fokussierst, ich mache das, er macht das und er macht das und ich bin besser als die beiden, bist du selbstgerecht geworden. Und es kann sein, dass deine Regel wirklich gut war. Es ist gut, vielleicht den Burger King-Konsum zu reduzieren. Es ist gut, früh aufzustehen. Es ist gut, keine Filme zu schauen. Aber gibt es eine Bibelstelle, die uns Burger King verbietet? Es gibt Schlimmeres als Burger King, also. Wenn jemand zu McDonald's geht. Okay, also wir haben uns angeschaut, es gibt eine Ungerechtigkeit in dieser Welt und es gibt zwei Arten und Weisen darauf zu reagieren, dass wir allzu gerecht werden und allzu gesetzlos werden. Und wir müssen vorsichtig sein, wie wir damit umgehen. Und jetzt will ich dir als eine Anwendung mitgeben, die du mitschreiben kannst. Mach dir eine Liste von Sachen, die du strenger siehst als andere und die lockerer siehst als andere. Das ist eine harte Aufgabe. Ich habe das, glaube ich, schon zweimal gemacht. Und es ist schwer, darüber nachzudenken. Zum Beispiel, du siehst, dass man, also keine Ahnung, in welchen Bereichen auch immer, Filme, Essen, Gemeindeleben, Disziplin, Schlafen. Fallen euch noch andere Bereiche ein? Kleidung, Keuschheit. Die haben so eine Liste mitgeschickt. Hat jemand gelesen? Also in der E-Mail gab es noch eine Liste von Kleidung. Das haben nur die Männer wahrscheinlich gelesen. Weil es ihnen wichtiger ist. Und da müssen wir auch so vorsichtig sein. Ja, ich bin, also, habe ich das irgendwo drin? Ja. Ich bin vollkommen überzeugt, dass wir wirklich darauf achten müssen, wie wir mit unserer Kleidung umgehen. Und was angemessen ist, was nicht angemessen ist. Aber es kann so schnell zu einer Form von Gesetzlichkeit werden. Und es ist so tödlich. Ah ja, stimmt, eine Sache habe ich vergessen. Hier. Allzu gerecht, was ist die Folge? Sich selbst verderben. Wie verdirbt man sich selbst, wenn man allzu gerecht ist? Man verliert alle Freude im Leben. Man ist nur am Meckern und Kritisieren und Murren und Meckern und Meckern. Man denkt, ich habe so einen hohen, also ich fühle mich besser, weil ich besser bin als die anderen. Aber die Folge davon ist, dass du dich besser fühlst, ist, dass du anfängst, über andere zu meckern und zu murren. Selbstgerechte Menschen sind keine glücklichen Menschen. Selbstgerechte Menschen sind keine fröhlichen Menschen. Selbstgerechte Menschen werden immer unzufrieden sein. Man wird sich selbst verderben durch die Anzahl der Regeln und durch die Sachen, weil man erst sich selbst nicht schafft Den Maßstab, den man sich selbst gesetzt hat, wird man dann auch verfehlen. Und zweitens, alle anderen werden dir immer wieder in die Quere kommen. Weil jeder hat seinen eigenen Maßstab dann. Und man wird so unzufrieden werden. Und wenn man gesetzlos ist, wird man auch sterben. Drogenkonsum ist vielleicht so ein extremes Beispiel. Wird dich ins Verderben bringen. Und so sind beide Wege schlimm. Kommen wir zum zweiten Punkt. Und das ist Vers 18. Tausche deinen falschen Maßstab aus. Vers 18. Tausche deinen falschen Maßstab aus. Okay, wir haben gesehen, dass wir nicht allzu gerecht sein sollen, nicht allzu gesetzlos, das heißt nicht selbstgerecht und nicht gesetzlos. Wie sieht nun der richtige Weg aus? Und hier stehen wir in der Gefahr, dass wir Gerechtigkeit zu etwas Subjektivem machen. Das heißt, dein Maßstab ist nicht mein Maßstab, einigen wir uns darauf, dass wir einander nicht kritisieren. Dass es wirklich keinen objektiven Maßstab gibt. Und das ist falsch. Es gibt immer noch einen objektiven, einen universellen, einen Maßstab, der für alle gültig ist. Ja, wir müssen uns vor Selbstgerechtigkeit hüten, aber das bedeutet nicht, dass wir selbst entscheiden können, was richtig ist. Nicht das ist richtig, was sich richtig anfühlt. Das ist kein guter Maßstab fürs Leben. Sondern was ist ein guter Maßstab? Schaut mal in Vers 18. Es ist am besten, du hältst das eine fest und lässt das auch, das andere nicht aus der Hand. Denn wer Gott fürchtet, der entgeht dem allen. Jetzt die Frage, was heißt denn das eine festzuhalten? Schaut hier an. Wo ist mein Stift? Das eine festhalten und das andere nicht aus der Hand lassen. Die Frage, worauf bezieht sich's? Also es gibt zwei Optionen. Das eine bezieht sich, dass man es sozusagen auf Gerechtigkeit und Weisheit bezieht, dass man beides sozusagen festhält, die Gerechtigkeit und die Weisheit, die weisen Entscheidungen im Leben, als auch die gerechten Sachen, weil wer Gott fürchtet, der wird beiden entgehen, das bedeutet sozusagen sterben und verderben. Oder es bezieht sich einfach darauf, dass man sozusagen beide Sachen beachten soll. Sozusagen, dass man nicht allzu gerecht ist, aber auch nicht allzu gesetzlos ist. Sozusagen diese Regeln festhält. Nicht sozusagen die Gerechtigkeit festhält in diesem Sinne, sondern dass man diese beiden Regeln festhält. Wenn du an beiden Sachen festhältst, dass du prüfst, bin ich selbstgerecht, mache ich meine eigenen Regeln? Und dass du prüfst, verachte ich gerade die Regeln? Wenn du diese beiden Sachen festhältst, dann wird es dir gut gehen. Das ist die Sache. Und wir müssen hier ganz klar sagen, es geht hier nicht um eine goldene Mitte. Es geht nicht, dass wir eine goldene Mitte zwischen Gerechtigkeit und Gesetzlosigkeit finden. Das ist nicht der Punkt. Das war, wie die Griechen zu dem Zeitpunkt nachgedacht haben. Ja, also ein bisschen Sünde, aber nicht zu viel Sünde. Ein bisschen gute Sachen, aber auch nicht zu viele gute Sachen. Das war so ein bisschen ihr Prinzip. Alles so im moderaten Maße. Das ist nicht, wovon Salomo hier spricht. Das ist griechisches Denken, das ist nicht biblisches Denken. Worum es hier geht, ist, dass wir fix sein sollen, sozusagen von beiden Seiten nicht vom Pferd zu fallen. Das ist, wovon er spricht. Es gibt zwei falsche Wege und wir müssen uns vor beiden hüten. Nämlich der Selbstgerechtigkeit als auch der Gesetzlosigkeit. Und schaut mal dann, heißt es, denn, das ist eine Begründung, denn wer Gott fürchtet, der entgeht dem allen. Der Knackpunkt im Kampf gegen Selbstgerechtigkeit und Gesetzlosigkeit ist Gottesfurcht. Und Gottesfurcht ist schon so ein Thema, das sich durch Prediger durchzieht, oder? Immer wieder spricht es von der Gottesfurcht. Und hier ist die Gottesfurcht so elementar wichtig. Der Kampf gegen Selbstgerechtigkeit und Gesetzlosigkeit fängt mit der Gottesfurcht an. Und das ist, wo wir immer wieder zurückkehren müssen. Bei der Gesetzlosigkeit und der Selbstgerechtigkeit fokussieren wir uns auf die Regeln. Was darf man nicht? Was ist erlaubt, was ist nicht erlaubt. Wir müssen aber einen Schritt zurückgehen und uns anschauen, wer ist Gott? Und ihr erinnert euch an das Beispiel mit dem Grizzlybären. Der Grizzlybär macht uns deutlich, dass wir mit Gott rechnen müssen. Er ist mächtiger und herrlicher als wir. Also Gott ist mächtiger und herrlicher als wir. Und er ist da und beobachtet unser Leben. Und das soll unsere Entscheidungen beeinflussen. Und eine Stelle, die ich so hilfreich finde, um Gottesfurcht noch tiefer zu verstehen, das ist Psalm 19, Vers 10. Psalm 19, Vers 10. Ihr dürft gerne aufschlagen, das ist eine wichtige Stelle, die dürft ihr euch gerne markieren. Worum dreht sich Psalm 19? Wer weiß das? Die Schöpfung, das ist der erste Vers, das ist die Schöpfung von Gottes Herrlichkeit erzählt. Und der Teil 2 dreht sich darum, dass Gott, das Wort uns offenbart, wer Gott ist. Und so wie es oft in den Psalmen ist, werden da ganz viele Synonyme gebraucht. Schaut mal in Vers 8. Was sind die Synonyme für Gottes Wort? Ihr dürft sie vorlesen. Das Gesetz des Herrn und? Zeugnis des Herrn. Ihr dürft einfach reinreden. Vers 9. Ja, Befehle des Herrn, Gebote des Herrn, genau. Und Vers 10? Die Furcht des Herrn und? Einer von den Ausdrücken ist für uns vielleicht eher fremd. Ich meine, bei Gesetz, Zeugnis, Befehle, Gebote, Bestimmung sagen wir, ja, es geht um Gottes Furcht. Aber dann wird einmal Furcht des Herrn für Gottes Wort verwendet als Synonym. Wie passt das zusammen? Ist das jetzt ein Übersetzungsfehler? Haben die irgendwas falsch abgeschrieben? Sollte nicht stehen, vielleicht die Satzung des Herrn? Nein. Der Psalmist verwendet bewusst diese Formulierung, die Furcht des Herrn, als ein Synonym für die Bibel. Weil wir können Gott nur fürchten, wenn wir sein Wort Tag für Tag mehr verstehen. Gott, wir sehen Gott nicht. Gott ist unsichtbar, das ist sein Wesen. Aber er hat uns sich selbst in seinem Wort geoffenbart. Und nur in seinem Wort verstehen wir, was seine Anforderungen, seine Regeln und seine Charaktereigenschaften sind. Beim Grizzlybären merken wir, dass er da ist, wenn wir ihn sehen. Und Gott können wir nur anfangen zu fürchten, wenn wir ihn in seinem Wort sehen. Deswegen ist die Furcht des Herrn fast ein Synonym zu Gottes Wort. Wenn du Gott fürchten willst, musst du in sein Wort hinein. Und wie hilft das uns jetzt zu verstehen, das Thema von der Selbstgerechtigkeit? Gott zu fürchten bedeutet, in sein Wort hineinzugehen. Wir können viele Regeln haben, aber sie müssen aus Gottes Wort entstammen. Und wir müssen sie immer wieder neu aus Gottes Wort rausziehen. Es gibt eine, also, wie entsteht Gesetzlichkeit in Gemeinden? Warte. Nee, das kommen wir dazu. Wie entsteht Gesetzlichkeit in der Gemeinde? Kommen wir gleich dazu. Sondern ihr könnt vielleicht euch einen Merksatz formulieren. Gottesfurcht. Das ungleich regeln. Gottesfurcht ist ungleich regeln. Gesetzen und Weisheiten, die wir uns nehmen. Es ist nicht ein und dasselbe. Wir können uns Regeln aufstellen, wie lang muss die Hose sein. Wir können uns Regeln aufstellen, welche Filme darf man schauen, welche nicht. Aber es ist nicht ein und dasselbe. Wenn wir es auf dieselbe Ebene stellen, dann sind wir mit unseren Regeln beschäftigt und werden gesetzlos. Wir müssen immer wieder verstehen, dass die Gottesfurcht und dazu zwingt, Regeln für unser Leben aufzustellen. Es ist wichtig, Regeln aufzustellen. Ihr könnt nicht jeden Tag FSK 18 Filme schauen und denken, ihr werdet dadurch geistlich wachsen. Gibt es eine Regel in der Bibel zu FSK 18 Filmen? Nein. Aber es gibt ganz viele Gebote, die darüber reden, was wir uns anschauen, das wird uns prägen. Es gibt Gebote gegen die Sünde und Sünde zu genießen. Aber wir müssen uns immer wieder daran erinnern, es fängt mit Gottes Wort an. Wir müssen Gottes Wort studieren und daraus müssen unsere Regeln entstehen. Und immer wieder neu. Wir müssen ständig in Gottes Wort sein und ständig unsere Regelliste dementsprechend anpassen. Wenn wir auf unseren Regeln sitzen bleiben, dann werden wir gesetzlich. Wenn wir immer wieder Gottes Wort studieren und daraus unsere Regeln ziehen, dann werden wir glücklich sein, dann werden wir fröhlich sein. Nicht die Regeln machen unser Leben so elend, sondern dass wir sie nicht aus Gottes Wort ziehen und einfach nur die Regeln haben. Und das ist, was tatsächlich in Gemeinden passieren kann und schnell passieren kann, ist, eine Generation studiert Gottes Wort, beobachtet die Kultur und stellt gewisse Regeln auf. So und so wollen wir uns verhalten. Und dieses Gebot steht in der Gemeinde und dann kommt die nächste Generation und die übernächste. Und die wissen gar nicht mehr, warum und wo das in der Bibel steht. Sondern es ist einfach ein ungeschriebenes Gebot oder ein geschriebenes Gebot, das man befolgen muss. Und wer es nicht befolgt, der ist böse. Und das ist fatal. Weil man einfach nur Gebote um der Gebote willen befolgt. Das Gebot kann vielleicht an sich gut sein. Aber weil es nicht aus der Gottesfurcht herausfließt, ist es einfach nur ein Gebot, das geistlich nicht voranbringt. Ein Beispiel wäre zum Beispiel die Sache mit Frauen und Hosen und diesen Ganzen. In der Bibel steht nichts zu Frauen und Hosen. Warum? Weil damals es keine Hosen gab. Alle hatten Kleider, Röcke, welcher Form auch immer getragen. Wann kamen Hosen dazu? Bei den Frauen, genau. Aber die Männer hatten schon davor. Die Cowboys. Und die Minenarbeiter, die Goldgräber in Amerika und sozusagen. Es kamen die Jeans dazu, die eine super Arbeitskleidung waren. Unglaublich praktisch, du kannst damit arbeiten, die halten ein Leben lang und also richtig gute Arbeitskleidung. Und das war das Symbol für Männer. Also Männer haben dann die Jeans getragen. Und dann kam die feministische Revolution, in welcher Form auch immer. Die erste Welle und die zweite Welle und die dritte Welle. Aber vor allem in der ersten Welle war das dann, dass Frauen, die sich gegen die Gebote Gottes gestellt haben, gegen Hausfrau sein, gegen Unterordnung, dass sie angefangen haben, Hosen zu tragen. Und was haben die Gemeinden gesagt? Nein, das tun wir nicht. Wir stehen zu Gottes Schöpfungsordnung. Und das Bild zu dem damaligen Zeitpunkt war, dass sie dann keine Hosen tragen durften. War das eine vernünftige Reaktion, dieses Gebot aufzustellen? Absolut. Heute hat sich aber einiges verändert. Wenn eine Frau eine Hose trägt, ist es nicht eine Rebellion gegen die Schöpfungsordnung und dass sie ein Mann sein will. Also, ich wüsste jetzt jedenfalls nicht davon. Also von einfach, wenn eine Frau eine Jeans trägt. Ich glaube, mein Schatz hat eine Jeans. Ja. Es ist keine Rebellion gegen Gottes Ordnung. Und jetzt kann man immer noch mit derselben Geboten kommen und sagen, aber das ist doch in der Bibel verboten. Na, erstens, nein, ist nicht in der Bibel verboten. Und zweitens, zu dem damaligen Zeitpunkt war es ein gutes Gebot. Und heute könnte man es immer noch als ein gutes Gebot aufstellen. Eine Gemeinde kann sagen, hey, wir wollen das und das machen und wir sagen, dass die Frauen keine Hosen tragen dürfen. Nicht, weil es in der Bibel festgeschrieben steht, weil es das der einzige Maßstab für Gottes Wort ist und andere können sich dagegen entscheiden. Man könnte es trotzdem machen. Aber man muss immer vorsichtig sein. Es muss aus der Gottesfurcht gehen. Wir wollen Gott gefallen und daraus entstellen wir Regeln. Wenn es einfach nur Regeln sind, wenn ihr jetzt jemand einfach sagt, nee, wenn du Hosen trägst, dann sündigst du, dann würde ich sagen, nein, du liegst falsch. Das ist Gesetzlichkeit, das ist nicht richtig. Du stellst einen Maßstab, der unbiblisch auf, ist der unbiblisch. Und du verdirbst damit dich selbst. Du machst dein Leben elend. Und so will ich euch als Anwendung mitgeben. Rechne mit Gott in allen deinen Lebensbereichen. Rechne mit Gott in allen deinen Lebensbereichen. Lass Gottes Wort alle deine Lebensbereiche prüfen. Von deiner Kleidung, über deine Freizeit, über deine Arbeit, über das, wie du schläfst und was du isst. Gott ist souverän über alles. Achte dich aber da vor Gesetzlichkeit, dass du einfach Regeln um der Regeln willen aufstellst. Aber lass Gottes Wort hineinsprechen. Und es kann sein, dass sich gewisse Sachen in unserem Zeitalter ändern werden. Wo wir sagen werden, hey, lass uns das nicht tun. Das ist ein Symbol dafür und dafür. Und dann kommen vielleicht neue Gebote in unsere Gemeinde hinein. Und dann müssen wir darauf achten, dass zwei Generationen später niemand mehr weiß, warum die da sind. Und einfach nur gemacht werden, weil sie gemacht werden. Ergibt das Sinn? Kommen wir zum dritten Punkt. So, Wende den richtigen Maßstab milde an. Also sind die Verse 17, warte. 19, ja. Vers 19 bis 22. Wende den richtigen Maßstab milde an. Okay, wir haben angesehen, dass Selbstgerechtigkeit schlecht ist und dass Gesetzlosigkeit schlecht ist. Wir haben gesehen, dass wir trotzdem objektiven Standard haben müssen, nämlich aus Gottes Wort. Und jetzt ist die große Frage, wie wenden wir das an? Wie gehen wir miteinander um? Weil das ist ja oft die Knackfrage bei Gesetzen. Wie gehen wir miteinander um? Und Salomo gibt uns weiter Tipps. Nicht nur Tipps, Wahrheiten. Fordert uns heraus. Vers 19. Die Weisheit macht den Weisen stärker als 10 Mächtige, die in der Stadt sind. Weil kein Mensch auf Erden so gerecht ist, dass er Gutes tut, ohne zu sündigen, so höre auch nicht auf alle Worte, die man dir hinterherbringt, und nimm sie nicht zu Herzen, damit du nicht deinen eigenen Knecht dir fluchen hörst. Denn wie oft, das weiß dein Herz, hast du auch anderen geflucht. Okay, warte, worum geht's hier? Salomo will uns beibringen, wie wir jetzt richtig in Anbetracht der Tatsache umgehen sollen, dass wir schnell verleitet sind, gesetzlich zu werden, aber auch gesetzlos zu werden. Wie gehen wir da miteinander um? Und bevor er dazu übergeht, sagt er uns, dass Weisheit immer besser ist. Vers 19. Die Weisheit macht den Weisen stärker als 10 Mächtige in der Stadt sind. Wir müssen das immer und immer wieder betonen, Weisheit ist besser als Torheit. Gute Regeln sind besser als keine Regeln. Und es gibt, also Weisheit sind sozusagen wie Lebensregeln, die man anwendet und immer wieder anwendet. Salomo hat im Buch der Sprüche viele Weisheiten gesammelt und wir sammeln auch Weisheiten. Der frühe Vogel fängt den Wurm, irgendwie so, ist auch eine Weisheit. Kann das zum Gesetz werden? Absolut. Aber es ist eine Weisheit, die gut und richtig ist. Und was Salomo sagt, die Weisheit macht den Weiser stärker als 10 Mächtige. Weisheit ist gut, Regeln sind gut. Wir dürfen sie nicht verachten. Es gibt gute Regeln in Bezug auf deinen Medienkonsum. Es ist weise, sich eine Bildschirmzeit einzustellen. Es ist weise, das Handy wegzuwerfen und es nie wieder anzufassen. Es ist weise, keine Filme zu schauen. Es ist weise, vernünftig mit der Gesundheit umzugehen. Es ist wahr. Wir müssen jetzt wieder vorsichtig sein, dass es nicht Selbstgerechtigkeit wird. Aber Weisheit wird dem Leben helfen. Es ist dumm, alles in dich hineinzufuttern, was du vorfindest. Mach das nicht. Das ist, was Salomo hier sagt. Weisheit macht den Weiser stärker, als 10 Mächtige in der Stadt sind. Und dann müssen wir vorsichtig sein. Nämlich, dass wir nicht zu Diktatoren werden. Wenn wir jetzt sozusagen feststellen, ja, es gibt Weisheit, die gut ist, müssen wir eine Sache beachten, nämlich, dass wir in der Tendenz stehen, Diktatoren zu werden. Nämlich, allen anderen rumkommandieren zu wollen und alles überprüfen zu wollen, wer was macht. Und das ist nicht die Herangehensweise, die wir haben sollten. Wenn wir festgestellt haben, ja, wir sind in Gefahr, selbstgerecht zu werden, ja, Gottes Wort ist der richtige Maßstab, ja, Weisheit ist gut, müssen wir uns davor fürchten, Diktatoren zu werden. Wir heute müssen auch dafür fürchten, dass wir einfach zu tolerant sind und allen einfach, naja, mach dein Leben, ist doch egal, leb so wie du selbst, das ist auch eine Gefahr, in der wir heute stehen. Aber die große Gefahr ist auch, dass wir Diktatoren werden. Schaut mal in Vers 20. Wir müssen uns erinnern, dass wir alle Sünder sind. Und das wird uns so sehr im Umgang miteinander helfen. Vers 20. Weil kein Mensch auf Erden so gerecht ist, dass er Gutes tut, ohne zu sündigen. Das ist ein Fakt, der die Welt beschreibt. Jeder einzelne von uns sündigt. Und das ist wahrscheinlich auch die einzige Stelle, die im Neuen Testament zitiert wird. In Römer Kapitel 3, Vers 10 heißt es, ich schlage mal kurz auf, Römer 3, Vers 10. Wie geschrieben steht, es ist keiner gerecht, auch nicht einer. Also man weiß nicht genau, wo Paulus all diese Zitate hergeholt hat. Die neutestamentlichen Schreiber waren dafür bekannt, dass sie manche Stellen manchmal zusammengepackt haben und als eine zitiert haben. Und wir wissen nicht genau, woher das kommt, aber wahrscheinlich war Prediger 7, Vers 20 auch mit dabei. Weil kein Mensch auf Erden so gerecht ist, dass er Gutes tut, ohne zu sündigen. Und Paulus verwendet das in seiner Abhandlung auch über Selbstgerechtigkeit und Gesetzlichkeit. Wir müssen feststellen, dass kein einziger Mensch auf der Erde gerecht ist. Selbst wir nicht. Wir alle sündigen und das muss unser Denken so durchdringen. Ich sündige, du sündigst. Wir beide sind Sünder. Du brichst vielleicht ein anderes Gebot als ich, aber wir beide brechen Gottes Gebote. Der eine sitzt am Handy, der andere kommt zu spät zum Frühstück. Wer ist besser? Ja? Keiner von beiden. Wird sich der eine über den anderen beschweren? Habt ihr euch über andere schon beim Camp beschwert, so im Herzen? Nein, gar nicht, oder? Aber wir müssen uns daran erinnern, ich sündige, er sündigt, wir beide sind Sünder. Und das macht so eine andere Einstellung, wie wir miteinander umgehen, wenn wir uns nur an die Tatsache erinnern würden, dass wir Sünder sind. Amy Carmichael hat einen Satz geprägt, der mir so tief drin ist. Ich kann es nicht genau zitieren, aber es ging so in die Richtung. Naja, wenn jemand kommt und dich ungerecht anklagt, wenn ich zum Beispiel jetzt Jeremy anklagen würde, dass er gestern 2 Stunden am Handy in seinem Zelt war und sagen würde, weil du heute 2 Stunden am Handy warst, kriegst du heute kein Mittagessen. Wärst du froh darüber? Warum nicht? Weil es nicht stimmt? Oder stimmt es doch? Warst du gestern 2 Stunden am Handy am Handy im Zelt? Doch, ich habe es gesehen. Ich weiß ganz genau, du warst es. Ach so, jetzt habe ich. Wenn ich dich anklage für etwas, was du nicht getan hast, ist unsere erste Reaktion blocken. Nee, das stimmt doch gar nicht. Ich war doch gar nicht. Es war nur 1:59. Unsere erste Reaktion ist abzublocken. Aber was wir tun müssen, ist uns daran erinnern, dass wir so sündig sind. Wenn die Person, die mich anklagen, wüsste alles, was ich in meinem Leben getan hätte, hätte sie noch viel, 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 viel mehr Recht, mich anzuklagen. Also ihr hättet genug Recht, mich anzuklagen und ich durfte kein einziges Essen hier beim Camp essen. Von dem, was ich falsch gemacht habe beim Camp, von den Regeln. Naja, ich will doch noch essen. Ich verrate es euch nicht. Oh weia, oh weia, nee. Also, versteht ihr den Punkt? Also, wenn die andere Person nur wüsste, was du alles falsch gemacht hast, hätte sie noch viel mehr anzuklagen. Aber wir sind in diesem einen Punkt, wollen wir uns immer verteidigen. Nee, aber das habe ich wirklich nicht gemacht. Aber einerseits haben wir so viele andere Sünden begangen. Und das muss bei uns so drin im Kopf sein. Wir müssen uns täglich daran erinnern, dass wir Sünder sind. Römer 1, 2, 3, wo Paulus über die Sündhaftigkeit des Menschen spricht, muss bei uns verankert sein in unserem Herzen. Oder Prediger 7, Vers 20, weil kein Mensch auf Erden so gerecht ist, dass er Gutes tut, ohne zu sündigen, muss drinne sein in uns. Und wenn das drinne ist, wie gehen wir damit miteinander um? Vers 21, so höre auch nicht auf alle Worte, die man dir hinterbringt und nimm sie nicht zu Herzen, damit du nicht deinen eigenen Knecht dir fluchen hörst. Denn wie oft, das weiß dein Herz, hast du auch anderen geflucht. Die Situation ist hier ein Hausherr und er hat ein paar Knechte. Und er gibt jetzt Aufgaben und sagt, so, Zelte abbauen heute, alle 8 Zelte, zusammenrollen, die Paletten da rein und ich will, dass ihr bis 13 Uhr fertig seid. Und was machen die Knechte? Schon wieder. Da weiß ich doch gar nicht, dies und das, dass heute 33 Grad Hitze ist und wie sollen wir heute alle Zelte abbauen? Das ist doch so ein Dummkopf, unser Hausherr. Passiert das sowas, wenn man jemand euch Regeln erteilt, dass ihr euch darüber beschwert? So die Eltern oder die Lehrer. Habt ihr euch mal über Lehrer beschwert und ihre Hausaufgaben? Über Eltern und die Arbeiten, die sie euch aufgeben? Dass ihr den Müll runterbringen sollt? Über so eine Campleitung, die falsche Entscheidungen trifft und Sachen verbietet oder gebietet. Ja, passiert. Und das ist so ein bisschen die Situation. Und er sagt zu dem Campleiter, zu dem Lehrer, zu dem Hausherrn, er sagt, achte nicht zu sehr darauf, sei nicht zu streng damit. Ja, du weißt, sie werden murren, aber weißt du was? Du hast es doch auch selbst gemacht. Als du jünger warst oder als jemand anderes dir was gesagt hat, hast du dich genauso darüber beschwert. Oder? Wenn jemand von euch jetzt auf einmal Campleiter werden würde und die ganzen Sachen hier organisieren werden würde, wäre das mein Tipp an euch. Erinnere dich daran, als du beim Camp warst, wie du dich darüber beschwert hast. Und wenn jetzt andere sich beschweren, nimm es dir nicht zu sehr zu Herzen. Nimm es nicht persönlich. Was Salomo uns hier beibringt, ist das Wort milde. Wir haben den Philipperbrief studiert gehabt und das Wort ist mir so hängen geblieben. Schreibt euch das auf, das Wort milde. Milde bedeutet so viel wie, dass es Regeln gibt, die man auch umsetzen will, aber man tut das zum Wohle der Person. Also, es gibt Regeln und man kann sozusagen für alle Regeln alle möglichen Leute bestrafen. Sagen wir mal, ich würde jetzt alle bestrafen, die gestern erst nach 0 Uhr ins Bett gegangen sind. Wer jetzt, ich meine, in den Regeln steht ja, oder? So 8 Uhr, nee, 0 Uhr, 3, 24 Uhr, irgendwie was. Milde würde jetzt Gedanken machen, wie gehe ich damit um? Was ist eine mögliche Bestrafung? Die Camp-Regeln erlauben uns, euch nach Hause zu schicken. Dass eure Eltern euch heute abholen, weil ihr euch nicht an die Regeln gehalten habt. Wäre das milde? Das wäre nicht weise von mir. Der Lerneffekt wäre nicht da. Und übrigens, ich bin auch nach 0 Uhr schlafen gegangen. Es bedeutet, dass man sich, also milde ist nicht, dass man, ach, macht doch, was ihr wollt. Wenn wir bei diesem Camp machen würden, was wir wollen würden, gäbe es das nächste Jahr das Bibelcamp nicht mehr. Erstens hätten uns die Nachbarn angezeigt, zweitens wäre die Scheune abgebrannt und drittens wäre hier 2 cm Schicht mit der Semitschke. Es muss Regeln geben, es muss jemand geben, der sie umsetzt. Aber es ist die Frage, in welchem Herzen macht man das? Und mir ist so ein Beispiel hängen geblieben. Das war, ich weiß nicht, welches Jahr das war, wahrscheinlich 2019 oder 18, irgendwie einer von den Jahren. Das Gespräch fand hier hinten statt. Es ging darum, dass zwei Leute irgendwie sich einander beleidigt haben und irgendwas passiert ist und die beide als Konsequenz jetzt bekommen haben, dass sie Sanitärdienst machen müssen. Damals gab es noch als Bestrafung Sanitärdienst. Und die wollten es nicht machen. Und dann ich glaube, das waren Leute aus meiner Gruppe, ich denke schon. Und ich musste hinterherlaufen und war so, dies und irgendwie ist nicht geklärt. Und dann kommt die Campleitung CG dazu. Und ich war so ein bisschen, okay, wir müssen die zwingen. Die haben es gemacht, die müssen die Bestrafung annehmen. Und die wollten die Bestrafung nicht annehmen. Die meinten, der andere war schuld und der andere war schuld. Und CG hat richtig Schimmelde gezeigt. Er hat gesagt, okay, ich gehe mit euch Klo putzen. Und haben sie gesagt, okay. Und CG ist mit den beiden hingegangen und sie haben die Toiletten geputzt und die Sache war geklärt. Hat er die Regeln gebrochen? Also im Sinne von, hat er die Regeln über Bord geworfen? Nein. Aber er hat sie mit viel Liebe umgesetzt. Und das ist, was milde ist. Die Regeln sind da. Aber er hat sie nicht einfach nur gezwungen und mit der Peitsche nochmal raufgehauen und sich über sie lustig gemacht, sondern er hat sie an die Hand genommen und gesagt, komm, wir machen das zusammen. Und das war ein Moment, wo ich mich richtig gedemütigt gefühlt habe und dachte, boah, ich habe nicht so ein Herz, wie es hier geht in dem Moment. Ich wollte einfach nur, dass sie es machen. Und er hat ein Herz für sie gehabt. Und sie mitgenommen. Und das ist, was uns auszeichnen sollte, wie wir mit Regeln umgehen. Es wird immer Regeln geben und es wird Sachen geben, die besser sind zu tun und nicht zu tun. Aber wie wir miteinander umgehen, sollte von milde gekennzeichnet werden. Das ist die letzte Anwendung, die ich euch mitgeben will. Sei milde. Und erinnere dich immer an das Ziel. Es geht nicht darum, den anderen einfach nur zu bestrafen und zu demütigen. Sondern es geht darum, den anderen zu helfen. Es geht darum, dass wir den anderen ermutigen. Sei es im Thema Bekleidung, wenn du merkst, oh, die Person, die kleidet sich nicht so toll. Das Ziel sollte nicht sein, einfach nur 2 Backpfeifen zu geben und zu sagen, mach es besser. Sei es beim Thema Handy, du merkst, dass die Person so handysüchtig ist. Wird es dir helfen, wenn du 3 Backpfeifen gibst oder 4 Backpfeifen? Vielleicht hilft die fünfte, denkst du, aber das ist so, wie wir Menschen denken, ja, je häufiger wir auf die Person draufhauen, umso besser wird es. Manchmal braucht es eine Ermutigung, dass ein Mann einem anderen Popotritt gibt und sagt, hey Junge, so geht's nicht. Das ist auch notwendig. Aber es muss nicht nur auf Bestrafung aus sein, sondern dass wir einander helfen. Und so kommen wir zum Ende. Selbstgerechtigkeit ist ein falscher Maßstab. Wir haben am Anfang gesehen, dass wir unseren falschen Maßstab erkennen müssen. Es geht nicht um Selbstgerechtigkeit. Wir können keine eigene Gerechtigkeit aufstellen. Dann haben wir gesehen, dass wir unseren Maßstab austauschen müssen, nämlich mit Gottes Wort. Gottes Wort sollte alles prägen. Und drittens haben wir gesehen, dass wir diesen Maßstab milde anwenden müssen, indem wir verstehen, dass wir Sünder sind und dass wir dem anderen, der ein Mitsünder ist, helfen sollen, hochzukommen, weil Weisheit ist besser. Salomo ist nicht so ein toleranter Typ, der einfach sagt, naja, mach doch mal, was du willst. Er will uns ermutigen zu den richtigen Sachen. Das Buch Prediger endet damit. Fürchte Gott und halte seine Gebote. Lass uns noch aufstehen und Gott um Gnade darum bitten. Herr Jesus, ich danke dir für dein Wort. Danke auch für diesen Abschnitt aus dem Buch Prediger. Danke, dass er so tief geht und dass er so weh tut und dass er so viele Bereiche in meinem Leben mich prüfen lässt. Und ich bitte dich auch für uns, Herr, dass es nicht an uns vorbeigeht, dass es einfach nur ein Abschnitt war, sondern dass wir darüber nachdenken, dass wir unsere Hausaufgaben tun und uns überlegen, wo wir selbstgerecht sind und dass wir Buße darüber tun, dass wir überlegen, wo wir gesetzlos sind und Gottes Gebote von uns stoßen, dass wir darüber Buße tun, dass wir von Milde gekennzeichnet sind, von Milde, die du uns vorgelebt hast und die wir nachahmen dürfen. Ich bitte dich darum, Herr, hilf du uns. Amen.